so hochsteigt, ist übrigens auch eins von seinen Wunder. Aber deswegen muss ich jetzt trotzdem wieder zur Mama. Und wir konzentrieren uns nicht mehr auf der Pia, ihre Vorführungen, sondern auf Gottes Wort, der zu uns reden möchte heute Morgen. Ich lade dich ein, in deiner Bibel mit aufzuschlagen, wenn du eine dabei hast. Wenn nicht, dann darfst du dahinter eine holen oder dir auch gleich eine schenken lassen dort hinter am Regal. Also nicht ohne Bibel wieder heimgehen, wenn du noch keine besitzt. Aber wir wollen auf jeden Fall gemeinsam lesen und für uns liest heute Morgen hier vorne die Regina.
Guten Morgen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Aus Matthäus 6 bis 16. Achso, 5 bis 15. Entschuldigung. Rechtes Beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn, was? Sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens Willens gehört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben.
Herr, rede du zu uns durch dein Wort und gib, dass dein Heiliger Geist das, was du heute Morgen sagen möchtest, tief in uns hineinwirken kann, sodass es wirklich Frucht bringt. Amen. Jetzt machen wir ja schon wochenlang an diesem Text rum. Diejenigen, die den Anfang verpasst haben, auf www.wortzummontag.de gibt's den Rest. Wir haben uns langsam durchgearbeitet durch die Einführung. Jesus, der seine Jünger lehrt, wie man betet, haben den Text im Lukas-Evangelium angeschaut, haben immer wieder diesen Matthäus 6 Text gelesen, auch in ganz verschiedenen, vielen Übersetzungen. Wir haben letztes Mal ein bisschen Sprung gemacht. Der Bernhard hat ja da schon ein bisschen vorgegriffen und über das Vergeben geredet. Aber jetzt sind wir endlich so mittendrin mal im Gebet. Jetzt geht's mal los mit dem Beten und die Vorreden sind zu Ende. Wir kommen zum Papa. Dazu hat Jesus uns ja eingeladen und öffnen ihm unser Herz. Aber es geht nicht los, wie erwartet. Da kommen gar keine Bitten, da kommt gar kein: Herr, jetzt sage ich dir mal, was Sache ist, was mich mir auf dem Herzen liegt, sondern Jesus fängt das Gebet ganz anders an, wenn er zu seinem Papa kommt. Ich nehme mal einfach die bekannte, traditionelle Version, die wir alle auswendig gelernt haben: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist natürlich ein Text, der ist perfekt für einen Prediger, ne? Wenn man so 3-Punkte-Predigt draus machen will, das ist ideal. bis man sich ein bisschen reindenkt in die Denkweise der damaligen Zeit und festgestellt, dass es eigentlich gar keine drei Punkte sind, die da drin stehen. Und das ist vielleicht wichtig, das am Anfang zu verstehen. Jesus ist ja als Jude aufgewachsen, er kommt aus einem hebräisch geprägten Denken raus, wo auch manche Sprachformen ganz anders sind, als sie bei uns heute sind. Eine der wichtigsten, so typischen Eigenschaften der hebräischen Sprache ist der sogenannte Parallelismus, dass sich Sachen wiederholen, dass mehrmals hintereinander eigentlich das Gleiche gesagt wird, nur in leicht abgeänderter Form. Man sieht es ganz oft in den Psalmen. Also so ein typisches Beispiel, Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste, das ist also das Firmament, ne, verkündigt seiner Hände Werk. Wenn man diese zwei Sätze mal genau anguckt, sagen die eigentlich nichts wesentlich Unterschiedliches. Die sagen im Grunde genommen das Gleiche nochmal mit anderen Worten. Das ist die hebräische Art, Dinge zu betonen, indem man sie mehrmals sagt. Oft geht es auch darüber hinaus, dass es nicht bloß eine Betonung ist, sondern dass jeder dieser neuen Sätze ein kleines Stück, aber nur ein kleines Stück nochmal mehr bringt und darauf aufbaut, auf dem, was der Vorherige gesagt hat. Und wenn man das dann eher mal im Urtext anguckt, dann merkt man ganz schnell, dass dieses Gebet so anfängt. Mit drei Dingen, die eigentlich hintereinander immer wieder das Gleiche sagen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und von dieser Beobachtung ausgehend wird es dann interessant, mal nochmal zu fragen, was meint Jesus damit eigentlich? Und warum fängt sein Gebet, das er uns lehrt, also nicht zum Auswendiglernen, ja, ne? Also das ist toll, dass wir das auswendig können und miteinander beten können. Das verbindet uns mit Christen auf der ganzen Welt und das ist ein starkes Erlebnis, das miteinander beten zu können. Aber das Ziel von Jesus ist ja zunächst mal nicht, dass wir sagen, wir lernen eine Formel auswendig, sondern uns zu lehren, wie funktioniert Gebet überhaupt? Und zu sagen, ich zeige dir jetzt das Prinzip und das kannst du dann auch mit deinen eigenen Worten füllen. Ausgehend davon, warum dieser Anfang, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ein paar Beobachtungen dazu. Die erste Beobachtung, die bezieht sich einfach auf die Tatsache, dass es ja ein Ding gibt, das in all diesen drei Aussagen immer gleich bleibt. Und das ist dieses eine Wort, dein. Ja? Das kommt dreimal, das wird dreimal wiederholt. Im griechischen Text bei Matthäus ist es dann sogar so, dass es am Satzende jeweils steht und dadurch nochmal besonders Gewicht bekommt, weil es das so das Letzte ist, was noch im Ohr klingt, wenn man diese Sätze hört. Und es ist wichtig zu verstehen und zu sehen, dass wenn Jesus beten lehrt und das Kind zu seinem Papa kommt, dann geht es zuallererst um ihn, um den Vater. Dann geht es nicht in allererster Linie zunächst einmal gleich darum, was ich alles will und was ich brauche und was ich haben will, sondern das Gebet des Jesus uns lehrt, das wendet sich ganz bewusst vom ersten Moment an einmal an ihn. Gebet setzt Gott an die erste Stelle und da gehört er hin. Da hat nichts anderes Platz. Auch nicht meine Bedürfnisse, die ich jetzt gerade als so dringlich empfinde, dass ich den Eindruck habe, es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben. Es sollte immer was Wichtigeres in meinem Leben geben, nämlich Gott. Er sollte immer das Allerwichtigste sein, was überhaupt für mich da ist. Und diese Tatsache, dass diese Hinwendung zu ihm, dieses Dein so deutlich am Anfang steht, ist nicht bloß so eine Höflichkeitsformel. Naja, wisst schon, haben wir mal irgendwie gelernt, so der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Ja? Und wenn ich über uns als Ehepaar rede und ich sage, ich und Rebecca, dann ist das unhöflich und deswegen sagt man Rebecca und ich. Ne? Und wenn ich dann zu Gott komme, dann ist es unhöflich, wenn ich anfange mit Herr, gib mir und mein und alles, und sondern dann sage ich erstmal Herr und du bist so toll und so groß und alles und schmier ihm vielleicht noch ein bisschen so Honig um den Bart, dass er hinterher auch gnädig gestimmt ist, wenn ich dann zu meinen Bitten komme. Darum geht's nicht. Bei diesem Anfang. Es geht um die berechtigte Stelle, die Gott hat und die ich mir wieder neu ins Gedächtnis rufe, wenn ich dann zu ihm komme. Ja, wir sind heute in einer Zeit, wo das nicht so selbstverständlich ist, wo wir geprägt sind, von nach dem Ich zu schauen, nach dem Mir und Meins zusammen. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, gab es ja so eine Werbung, dann auch. Es dreht sich ganz schnell immer alles um mich. In Zeiten, wo wir alles im Internet personalisiert und alles bekommen, noch viel mehr. Ja? Wir haben ja ein Stück weit mitgemacht. In unserem Logo steht meine Kirche drunter. Ja, sage ich nachher noch was dazu. Das hat ja einen Sinn in dieser ganzen Geschichte. Ja, und es soll ja auch ein Zuhause sein, wo sich nicht bloß irgendjemand zu Hause fühlt, wo ich sagen kann, da fühle ich mich zu Hause, da gehöre ich dazu. Trotzdem bleibt es zu bedenken, auch gerade in dem Moment, wo ich zu Gott, meinem Papa, komme, dass die biblische Perspektive auf das gesamte Leben eigentlich eine völlig andere ist. Denn eines Tages bin ich zu Jesus gekommen, weil ich erkannt hatte, dass ich ohne ihn verloren bin. Weil ich erkannt habe, dass nur in seiner Erlösung vom Kreuz überhaupt noch eine Zukunft und eine Hoffnung für mein Leben liegt. Ich habe damals die Vergebung Gottes in Anspruch genommen, die er mir schenkt in Jesus Christus. Und dann habe ich, und du hast das wahrscheinlich auch, damals diesen Satz gesagt, ab heute gehört mein Leben dir. Den kann man in zig verschiedenen Varianten sagen, aber letztlich schwingt dieser Satz jedes Mal dann mit, wenn ich Jesus Herr nenne. Denn genau das bedeutet das Wort Herr doch, dass ihm jetzt alles gehört. Es gibt also biblisch betrachtet eigentlich gar nicht mehr mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Leben, meine Wünsche, meine Anliegen, meine Probleme, sondern es gibt eigentlich nur noch dein Leben, Herr, mit all dem, was dazugehört. Denn dir habe ich's gegeben, dir gehört das. Es ist auch dein Haus. Es ist auch dein Auto. Das wäre vielleicht ein gutes Argument gewesen, wenn du dann doch eine Delle im Georg Sainz reingefahren hättest. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das aufs Auto vom anderen bezogen geht, ist immer einfach. Ne? Ja? Aber es gehört ihm. Also Rebecca ist meine Frau, aber gemeinsam gehören wir auch zu Jesus und es ist seine Familie und nicht bloß irgendwie mein persönliches hier Reich, wo das stattfindet. Es ist sein Geldbeutel, der in meiner Tasche steckt. Das ist gar nicht so einfach. Das habe ich ja schließlich hart erarbeitet hier. Ne? Abgesehen von dem Segen, den er mir überhaupt gibt, dass ich überhaupt einen Arbeitsplatz habe. Dass ich in einem Land lebe, wo man noch genug verdient. Und all dem, was er mir da gibt. Und selbst wenn ich es hart erarbeitet habe, habe ich ihm damals nicht gesagt, dir gehört mein Leben, Klammer auf, außer mein Geldbeutel, Klammer zu. Sondern ich habe gesagt, Jesus, ab heute gehört mein Leben dir. Und das ist auch seine Kirche, seine Gemeinde, in der wir heute sitzen. Nicht meine, sondern seine. Es ist meine Kirche in dem Sinn, dass ich dran teilnehmen darf und er mir da einen Platz geschenkt hat. Deswegen kann es überhaupt meine Kirche sein, weil Gott so gnädig war zu sagen, du darfst Teil dieses Ganzen sein. Aber in allererster Linie ist es seine. Das heißt ja schon allein das Wort Kirche, Kyriake, die dem Herrn gehört. Na? Und das ist die Grundhaltung, die hinter diesem Gebet Jesu steht. Ich komme nicht als jemand mit Ansprüchen, ich komme nicht als jemand, der sagt, hier bin ich und jetzt hörst du mal bitte zu. Ja? Sondern ich komme in dem Bewusstsein, dass alles ihm untertänig ist, dass alles ihm gehört. Ich bin dein, o Herr, ich vernahm dein Wort, singen wir im alten Lied. Und die Jugend singt heute, I am yours, ich bin dein. Und das ist die Grundhaltung dieses ganzen Gebets mit all dem, was dann folgt. Wenn du Gemeindeinfo gelesen hast, dann hast du gelesen, der Arbeitstitel für den Gottesdienst, so lange vorausgeht, kann man ja mal bloß Arbeitstitel machen, der hieß, es geht nicht nur um uns. Ja, das ist ganz wichtig, das zu beobachten in diesem Gebet. Das ist kein Gebet, wo es nur um den Beter geht. Sonst geht es in erster Linie um Gott. Nächste Woche kommt dann das Gegenstück. Da hieß der Arbeitstitel, es geht doch auch um uns. Ja? Aber immer aus dieser Haltung raus, aus diesem Verständnis. Ich und alles, was ich mitbringe und was mir gehört, schon dir. Ich bin dein. Zweitens. Und dann haben wir diese drei parallelen Sachen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und wenn man die mal anguckt unter diesem Verständnis, dass es drei parallele Sachen sind, wo die Aussage vermutlich um was sehr Ähnliches, wenn jetzt sogar um das Gleiche geht, dann stellt man plötzlich fest, ja natürlich. Denn es geht um drei Dinge, die alle von der Autorität Gottes reden. Der Name Gottes steht für seine Größe und für seine Macht und für seinen Herrschaftsanspruch. Und man muss sich das wirklich dann vorstellen, wie ein Herrscher, der dann kommt und unter irgendein Dokument oder einen Vertrag unten drunter seinen Namen setzt, und es hat Bedeutung. Ja? In diesem Namen, da schwingt dann der ganze Herrschaftsanspruch mit. Dein Reich. Na, worum geht's denn eigentlich bei Gottes Reich? Wo ist denn Gottes Reich? Wir haben manchmal zu sehr die Tendenz, bei Gottes Reich dann nur an die Zukunft zu denken. Ja, für an den Tag, wo sein Reich dann mal in seiner Fülle kommen wird, wenn alles ihm untertan wird und jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass Jesus der Herr ist. Aber wir vergessen dabei oft, dass Jesus schon damals, und das ist jetzt immerhin 2000 Jahre her, gesagt hat, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und dass er das beschrieben hat, das Reich Gottes, als was ganz klein anfängt und was dann aber wächst. Und sicher, da fehlt noch viel. Da wird noch viel kommen, und zwar nicht nur langsam wachsen, sondern es wird dann eines Tages auch der Tag kommen, wenn Jesus wiederkommt und auf einen Schlag dann die ganze Fülle da ist. In der Zwischenzeit sind wir irgendwo in dieser Wachstumsphase. Aber das dürfen wir nicht übersehen. Wenn dieses Dein Reich komme, bezieht sich nicht nur auf irgendeine zukünftige Herrlichkeit, sondern das redet auch von Gottes Reich hier und jetzt. Und wo ist es denn, dieses Reich? Das kann man ja nicht an Ländern festmachen. Also es geht da nicht jetzt um irgendwelche Fragen um den Staat Israel oder was auch immer. Gottes Reich macht sich nicht geografisch fest, sondern Gottes Reich ist, naja, eigentlich letztlich wie das Reich jeden anderes Herrschers. Das ist da, wo er regiert. Da, wo er der Herr sein darf. Da, wo Menschen sagen, ich bin dir untertan. Da wächst Gottes Reich. Also es geht wieder um seine Herrschaft. Es geht wieder um seine Autorität, darum, dass er der ist, der alles bestimmen darf. Und dann dein Wille geschehe. Es geht darum, dass er Befehle verteilt. Und das heißt mit anderen Worten, Name, Reich und Wille, das Gebet beginnt mit der Anerkennung von Gottes Autorität. Jesus eröffnet sein Gebet, er kommt zu seinem Papa und er sagt, Papa, ich komme zu dir. Und ich weiß von Anfang an, und das geht all meinen Bitten vorne draus, ich weiß, dein Wille zählt. Du entscheidest hier. Du bist derjenige, der das Sagen hat. Dieses Gebet fängt nicht an und kommt zu seinem Papa und sagt, ich sag dir jetzt mal, was du bitte entscheiden sollst. Ja, ich gestehe dir ja die Entscheidung zu, ich sag dir nur, was bitte rauskommen sollte. Ja? Sondern dieses Gebet beginnt mit der Aussage, ich werde akzeptieren, was immer du bestimmst. Weil dein Wille zählt, weil dein Reich zählt, weil du derjenige bist, der in Kontrolle ist. In diesem Sinne kommt dann auch der Anfang des Gebets mit Herr Jesus. Ja, und ich weiß, dass ich vor ein paar Wochen das ein bisschen hinterfragt habe, diese Geschichte mit Herr Jesus. Das ist mit Sicherheit nichts Schlechtes, ein Gebet mit Herr Jesus anzufangen. Damals ging ja um Formulierungen und um die Tatsache, dass wir dieses Herr Jesus oft so dahin sagen, ohne uns bewusst zu sein, dass es nur eine leere Phrase ist. Und umgekehrt darum, dass Jesus uns einlädt, zum Papa zu kommen und wir vielleicht aber bewusst diese Denkweise annehmen müssen. Trotzdem ist Herr Jesus ein durchdachtes Herr Jesus, ein Herr Jesus, das wahrnimmt, was es das eigentlich heißt, wenn ich sage, Jesus, du bist Herr, du bist Regierender, du bist König. Mit Sicherheit die richtige Anrede auch, um zu diesem Gott zu kommen. Und jedes Gebet, das damit anfängt, nimmt letztlich das auf, was Jesus hier sagt. Und sagt schon im Anfang gleich, du zählst, du bist derjenige, der die Autorität hat. Du gibst hier die Befehle. Dein Wille geschehe. Das ist vielleicht ein guter Moment, um nochmal ein paar Wochen zurückzugehen. Da gab es so eine Predigt, die hat bei manchem so manche Frage ausgelöst. Das ist mir bewusst. Ich habe auch viele gute Gespräche hinterher gehabt und lade an dieser Stelle einfach noch einmal ein. Also es gibt ja auch dieses Sofa und es gibt die Möglichkeit, auch außerhalb des Gottesdienstes nochmal zu reden über Predigten. Das ist wichtig. Wir sind als Christen miteinander unterwegs. Und können auch und dürfen und sollen auch im Gespräch miteinander bleiben. Ich hatte da eine meiner Überschriften sehr provokant formuliert. Und gesagt, Gebet bewegt nicht Gottes Hand. Das ist natürlich bewusst provozierend, hat aber bei manchen Unverständnis ausgelöst, das habe ich gemerkt. Nun ist es keine biblische Aussage, dass Gebet Gottes Hand bewirkt. Dieser Satz steht nicht in der Bibel drin. Das ist ein menschlicher Satz, der als Überschrift dient über so manches und den man natürlich ganz unterschiedlich verstehen und mit Inhalt füllen kann. Ich habe damals versucht, in zwei Punkten zu illustrieren, was ich damit meine. Und habe hinterher gemerkt, dass, glaube ich, manche dann gar nicht mehr so weit gekommen sind, weil sie bei der Überschrift dann irgendwie schon stehen geblieben sind. Es ging um zwei Sachen damals, nämlich erstens, dass Gebet nicht da ist, um Gott zu informieren über das, was nötig wäre. Sagt Jesus selber hier ja im Zusammenhang, Gott weiß schon, was ich brauche, bevor ich ihn überhaupt darum bitte. Er braucht nicht erst informiert zu werden und sagt dann, jetzt wo du sagst, jetzt fällt mir auch auf, dass es da ein Problem gibt. Das weiß er bereits. Der zweite Punkt war, dass es bei Gebet nicht darum geht, Gott umzustimmen. Hinter dieser Idee würde dann ein Bild stehen von einem Gott, der eigentlich nicht antworten will. Oder zumindest nicht in der Art und Weise, wie es gut und richtig und notwendig wäre, den ich jetzt aber irgendwie mit guten Argumenten überzeugen kann von dieser ganzen Sache. Wo er dann sagt, eigentlich will ich nicht, aber jetzt hast du mich überredet, na machen wir's halt doch, diese Sache. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, nochmal Jesus zu sehen. Sein Gebet fängt an mit dein Wille geschehe. Darum geht's. Und vielleicht eines der stärksten Beispiele dieser ganzen Sache ist Jesus selber, wenn er dann betet in der schwersten Stunde seines Lebens im Garten, wo auch sein Wunsch rauskommt, Herr, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Absolut verständlich. Also hätte ich mit Sicherheit auch gebetet im Garten. Und ich glaube nicht, dass wir den Glaubensheld finden, der in dieser Gartensituation wäre und sagen würde, komm, auf Englisch sagt man bring it on, also mach mal, ja. Ich glaube, das hätten wir alle gebetet an dieser Stelle. Herr, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass uns das irgendwie anders lösen, diese ganze Geschichte. Und dann kommt der entscheidende Satz. Aber nicht wie ich es will, sondern wie du es willst. So betet Jesus. Er sagt, ich ordne mich deinem Willen unter. Ich habe nicht vor, deinen Willen zu ändern. Ich komme auch nicht mit dem Anspruch zu sagen, dein Wille ist ja schön und gut, aber ich hätte da vielleicht noch eine bessere Variante, Gott. Sondern ich komme und ich sage, ich werde deinen Willen akzeptieren, Herr. Das steht am Anfang dieser Geschichte. Ich mache jetzt ein Ende dieser Rückblende, aber es wäre mir vielleicht einfach wichtig nochmal, wenn ihr diese Predigt von vor ein paar Wochen im Kopf habt. Alles andere, was man möglicherweise unter dem Satz Gebet bewegt, nicht Gottes Hand verstehen könnte, den kann ja jetzt jeder mit Inhalt führen, wie ihr wollt. Darum ging es mir nicht vor ein paar Wochen, sondern mein Gebet bewegt nicht Gottes Hand hatte diese zwei inhaltlichen Punkte. Es ist nicht da, um Gott zu informieren und nicht da, um Gottes Meinung zu ändern. Ja? Aber das war das Ende der Rückblende. Wir halten einfach fest für heute, Gebet beginnt mit der Anerkennung von Gottes Autorität. Und dann wird es spannend, weil dann ordnen wir diesen drei Hauptwörtern dann noch jeweils eine Aktion zu. Dann heißt es, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das klingt vielleicht in der deutschen Formulierung so im ersten Moment so, wie wenn ich dem Ganzen den Stempel aufdrücke. Sag, okay, Gottes Wille, genehmigt, der darf geschehen. Gottes Reich, in Ordnung, darf ruhig kommen. Gottes Name, soll ruhig geheiligt werden. So nach dem Motto, dann mach halt. Ist okay für mich. Wenn dir das wichtig ist, dann ist das in Ordnung. So klingt das ein bisschen so. Das geschehe halt. Darum geht's aber natürlich nicht an dieser Stelle. Und es fängt schon an, spannend zu werden, wenn ich mal anfange und zu hinterfragen, gerade bei dem ersten Satz, der vielleicht am weitesten weg ist von unserer Alltagssprache, mal innehalten und sagt, was heißt denn das eigentlich, dass Gottes Name geheiligt werden soll? Ja, ich weiß, das haben wir alle auswendig gelernt, das haben wir schon so oft gehört, aber ich meine so rein inhaltlich, könntest du das einem Fünfjährigen erklären, in seiner Sprache, das ist immer ein guter Test, ob man es verstanden hat. Könntest du einem Fünfjährigen erklären, wie das genau aussieht, wenn Gottes Name geheiligt wird? Jetzt wird's spannend, oder? Ja? Also wir wissen, was heilig heißt. Ja, heilig heißt im ersten Wortsinn heißt das getrennt oder abgeschieden. Das heißt, dass das außergewöhnlich, besonders ist und auch getrennt von all dem Bösen und Unreinen, was irgendwie Verbindung hat. Aber heiligen als Verb, wie geht's denn das? Da fällt uns dann vielleicht Lobpreis ein. Geht's darum? Worum geht's denn? Schlaue Leute schlagen dann mal ein Bibelwörterbuch auf und stellen fest, dass Jesus natürlich das Wort damals nicht erfunden hat, sondern dass es das ja schon gab, schon lang in seiner Wortbedeutung, und dass man ja mal überlegen kann, was haben eigentlich die Leute damals verstanden, als Jesus das gesagt hat. Dein Name werde geheiligt. Und dann findet man ganz schnell, dass das Wort in einem ähnlichen Sinn auch für weltliche Herrscher verwendet wurde. Für alle möglichen Könige oder was es auch immer dann da gab. Und einen Herrscher zu heiligen hieß dann konkret, sich in den Dienst dieses Herrschers und seiner Anliegen zu stellen. Ja? Zu sagen, der ist was Besonderes, was Außergewöhnliches, was Wichtiges, der ist es wert, dass ich mich vollkommen in seinen Dienst stelle. Das ist der Wortsinn dieses Wortes, das Jesus hier gebraucht. Ja? Dein Name werde geheiligt, heißt also mit anderen Worten, ich stelle mich in deinen Dienst. Ich mache mich mit dafür verantwortlich, dass dein Name groß rauskommt. Groß rauskommt, ich glaube, das, wie die Volksbibel das mit übersetzt an dieser Stelle. Müssten wir jetzt noch wissen. Mona hat uns das vorgelesen vor ein paar Wochen. Na? Das ist die erste Aussage. Dein Reich komme. Was heißt denn das? Das heißt, ich wünsche mir, dass Gottes Reich größer wird. Und also das heißt nicht nur, ich sehe in diesen Tag herbei, wo Jesus wiederkommt, sondern das heißt, wenn dieses Reich Gottes jetzt schon da ist und am Wachsen ist, dann wünsche ich mir, dass es möglichst viel wächst, dass es größer wird, dass da was passiert, hier in meiner Umgebung. Und dein Wille geschehe heißt natürlich, dass das getan wird, was Gott macht. Aber da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wer macht's denn? Wer tut denn jetzt das, was Gott sagt? Wer führt denn diesen Willen Gottes aus? Und dann kommt dieser Zusatz von Jesus, den er hinter diesen dritten Satz stellt. Und der, wenn man diesen Parallelismus verstanden hat, sich auf dieses Gesamtpaket dieser drei Sätze bezieht, nämlich wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt kann man natürlich für alle diese drei Sachen festhalten, dass es zuallererst mal Gott ist, der das tut. Ja? Also derjenige, der am meisten dafür tut, dass Gottes Name groß und herrlich dasteht, ist Gott selber. Ja? Merkt ihr hier auf dem Sofa, der tut so viel geniale Dinge, dass man eigentlich, wenn man das anguckt, gar nicht anders kann, als festzustellen, boah, der ist groß, der ist genial. Derjenige, der am meisten dafür tut, dass das Reich Gottes wächst, ist Gott selber. Ja? Also so viel wie er tut, da kommt kein Mensch auch nur ansatzweise ran an diese Sache. Und derjenige, der am meisten dafür tut, dass Gottes Wille geschieht, ist zunächst einmal Gott, der Herrscher selber. Der setzt seinen Willen schon durch, wenn er das möchte. Dazu hat er die Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Trotzdem ist dann die zweite Feststellung, und das steckt dann auch ganz stark in diesem wie im Himmel, so auf Erden, dass Gott nicht der Einzige ist, der zu diesen Dingen was tun kann, sondern dass es sehr wohl Dinge sind, wo ich selber auch was beitragen kann. Ich bin doch derjenige, der sich in Gottes Dienst stellen kann im Sinn von dein Name werde geheiligt. Also dein Name werde geheiligt heißt ja dann mehr als nur, naja, hoffentlich singet ihr am nächsten Sonntag mal ein paar gescheite Lobpreislieder oder hoffentlich tut Gott wieder was in der Woche, dass es dann was zu erzählen gibt, ja, um zu sehen, Gott ist gut. Hoffentlich macht er das. Das heißt ja nicht, sondern das heißt, ich stelle mich in deinen Dienst und ich möchte von mir aus das meiste und das Beste dafür tun, dass dein Name wirklich groß rauskommt. Dein Reich komme, natürlich tut er da am meisten dazu, aber vielleicht heißt ja dieser Wunsch, dein Reich komme auch, Herr, ich sagte gleich am Anfang meines Gebets, mir geht es darum, dass dein Reich gebaut wird. Und dafür will ich mich einsetzen. Dafür will ich was tun. Unter diesem Aspekt werde ich auch kommen mit meinen Bitten und meinen Anliegen. Und das, was ich für wichtig halte, worum ich bitte, das bezieht sich darauf, dass dein Reich wächst und größer wird. Das sind nicht einfach meine Dinge, wo ich jetzt gern für mich hätte. Das ist ja auch so eine Sache. Wir sind da schnell zu sagen, ja, Gottes Reich soll wachsen. Und oft in der Wahrheit, im praktischen Handeln ganz schnell dabei, vor allem unser eigenes Reich zu bauen. Ja? uns es hier recht gemütlich einzurichten, zu überlegen, was könnten wir noch brauchen, was würde uns noch gut tun, was wäre noch toll für uns. Und letztlich geht es nicht darum, dass sein Reich wächst, sondern nur, dass ich besser rauskomme. Wie anders werden vielleicht schon meine Bitten überhaupt erst lauten, wenn das mein Ziel ist, Gottes Reich soll wachsen. Wenn das mein Ziel ist, dein Name soll richtig gut rauskommen bei dieser ganzen Sache. Und wenn das mein Ziel ist, dein Wille geschehe. Und ich sage, ich komme zu dir und ich bitte um Dinge, wo es darum geht, dass dein Wille umgesetzt wird. Wenn das der Maßstab meines Bittens und meines Handelns ist, dann lautet vielleicht auch der Rest meines Gebets dann nachher ganz anders. Wir halten fest, am Einstieg zu diesem Gebet setzt Jesus die Perspektive für diesen ganzen Rest. Und diese Perspektive ist überraschenderweise keine menschliche Perspektive. Die fragt nicht danach, was hättest du gern, was brauchst du gern, was würde dir jetzt gut tun, sondern die fragt genau nach dem Gegenteil. Die fragt nach Gott und sagt, was wäre denn gut für sein Reich? Was ist denn sein Wille, der geschehen soll? Und wie, wodurch wird Gott geehrt? Das bereitet dann den Boden für alles, was dann auch kommt und wo wir uns das nächste Mal drüber unterhalten werden, wo es dann mal tatsächlich dann um menschliche Anliegen geht. Man kann es drehen und wenden, wie es will, dieses Gebet Jesu. Es ist Teil einer Beziehungsgeschichte. Und das ist wichtig vielleicht als Summe aus diesem Ganzen nochmal festzusetzen. Wir kommen zum Papa, einem Papa, der uns wunderbar lieb hat, der das Beste möchte für sein Kind, der aber gleichzeitig ist der Herrscher, dessen Wille gilt, und das gestehen wir ihm auch zu, der unser Herr ist und dem unser Leben gehört. Und das Spannende, was Jesus immer wieder beschreibt, ist, dass diese Beziehung, die da stattfindet, dass die Menschen prägt und verändert. Da kommt dann diese Geschichte vom Weinstock und den Reben, ich in euch und ihr in mir fest ineinander verwurzelt und verwebt, in einer ständigen Beziehung. Und dann kommt es ganz spannend, weil dieser Vers kommt ja mehrmals im Neuen Testament, aber eine der Schlüsselstellen, wo diese große Aussage, auf die wir uns immer berufen, kommt, ist da direkt in dieser Weinstockgeschichte. Am Ende dieser Geschichte sagt Jesus nämlich, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, also wenn diese ständige Beziehung da stattfindet, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Ja? Aber das ist die Voraussetzung, das ist die Ausgangsposition dieser Geschichte. Ihr bleibt in mir, ich in euch. Es findet so eine ständige Beziehung da, die verändert. Die verändert mich, weil eine Begegnung mit diesem Vater kann gar nicht anders als einen verändern. Die verändert mein Denken, die verändert meine Perspektive auf das, was wichtig ist im Leben. Da wird nämlich plötzlich sein Name, sein Reich und sein Wille viel wichtiger als alles andere, was mir bis jetzt so wichtig war. Und die verändert letztlich vielleicht auch manches, das ich für ein wichtiges Anliegen halte. Aus dieser Beziehung raus, aus dieser Perspektive, fangen wir dann an zu bitten. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Jetzt kommen wir erstmal zu Gott, geben ihm Antwort auf das, was wir hier gehört haben. Und sagen vielleicht auch wieder neu und bewusst, Herr, manchmal wird unser eigener Wille viel zu groß. Manchmal ist unser eigenes Reich das, wonach wir suchen. Manchmal haben wir so viele eigene Ideen und denken sogar vielleicht manchmal, wir wissen es besser wie du. Wir kommen heute neu zu dir als dem Herrn, dem unser Leben gehört. Und daran hat sich nichts geändert, das bekennen wir auch neu wieder vor dir. Mein Leben gehört dir. Und deswegen sagen wir heute Morgen auch wieder neu bewusst, dein Wille geschehe. Und wir sagen das im Glauben und in der Zuversicht, dass dein Wille das Beste ist, was es nur gibt. In diesem Sinne, Herr, dein Wille geschehe. Amen. Wir gehen ins Gebet.